Ein Mann, eine Person, die in den letzten Tagen etwas negativ in den Schlagzeilen auffiel, heißt Karl Theodor zu Gutenberg. Ein Mann, der eigentlich ein sehr positives Profil hat, der zu Werten steht, der eine sehr gute Ehe führt, der eine Überzeugung, eine Begeisterung hat. Und man fragt sich, was dieser Mensch eigentlich verbrochen hat, dass man ihn innerhalb kurzer Zeit so negativ darstellen lässt. Das Problem oder der Vorwurf, es wurden Plagiate in seiner Arbeit, in seiner Doktorarbeit gefunden. Das sind sozusagen Sachen, die er übernommen hat, Zitate oder Fasszitate, wo andere Personen, Autoren oder Buchschreiber was gesagt haben, das er übernommen hat und als sein eigenes ausgegeben hat. Das heißt, ich würde heute was sagen, und jemandem gefällt das und übernimmt das Wort für Wort, sagt aber nicht, dass es von mir kommt, sondern lobt sich mit dieser Aussage, mit dieser Erkenntnis, dass er selber drauf gekommen ist. Die Frage, ist das denn so schlimm? Da gibt es so verschiedene Meinungen. Die Politiker sahen das als sehr schlimm, die Nachrichten auch. Die Professoren erst recht. Ist das denn überhaupt so schlimm? Doch worum es eigentlich hierbei geht, ist es doch um die Frage der Ehrlichkeit und der Verlässlichkeit. In der Wissenschaft wird sowas als schlimmes Vergehen angesehen. Ich weiß nicht, es gibt viele, die hier eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, eine Diplomarbeit schreiben mussten oder müssen. Und da ist es so, dass sehr, sehr scharf drauf geschaut wird, ja, wie wird mit Zitaten gearbeitet? Gebe ich etwas als mein eigenes aus, obwohl ich das eigentlich abgeschrieben habe? Und wenn das rauskommt, zum Beispiel bei meiner letzten Masterarbeit, wenn das rauskommen würde, dann würde ich meinen Abschluss nicht bekommen. Dann hätte ich sozusagen meinen Job jetzt als Lehrer auch nicht ausüben dürfen. Eigentlich doch etwas schlimmer, als man vielleicht zunächst denken würde. Und warum? Weil man eigentlich nicht ehrlich gearbeitet hat. In der Politik kam dann ein etwas biblischer Gedanke dann immer wieder zum Ausdruck. Da hieß es dann, vielleicht war das dann auch der Grund, warum zu Gutenberg dann doch sich für den Rücktritt entschieden hat. Da hieß es, wer eine hohe Messlatte anlegt, der muss auch genauso daran gemessen werden. Wer eine hohe Messlatte durch sein Leben, durch seine Worte, durch seine Überzeugung an andere anlegt, der muss auch, was Ehrlichkeit angeht, daran gemessen werden. Wir finden ähnliche Worte in Matthäus 7, ab Vers 1 bis Vers 5. Das ist unser heutiger Predigttext. Matthäus, Kapitel 1, die ersten zwei Verse lese ich mal vor. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ich habe so ein bisschen mal die Übersetzungen verglichen und daher ist es in der neuen Genfer Übersetzung noch vielleicht ein Tuck verständlicher. Verurteilt niemand, damit ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Ich denke, das kommt uns sehr bekannt vor, wenn es um das sogenannte fromme, gute Leben von anderen Menschen geht, sind wir immer sehr schnell dazu geneigt, genau hinzuschauen, genau zu beurteilen und manchmal auch zu verurteilen. Das war das Problem, in dem dieser Kontext oder dieser Text eigentlich auch steht. Um Jesus befanden sich zu der Zeit sehr viele Menschen und auch die Pharisäer. Und die Pharisäer hatten so ein kleines Problem genau mit diesem Punkt. Einige Verse zuvor lesen wir zum Beispiel von so Themen wie vom Fasten, vom Richten, vom Spenden oder vom Almosengeben, dass Jesus die Pharisäer dafür sehr hart angreift. Warum? Weil sie nach außen hin zwar ein sehr schönes Bild geben, und es so rüberkommt, als seien diese Menschen besonders fromm und hielten sich an alle geistlichen Prinzipien, aber in Wirklichkeit leben sie in sich drinne oder von ihrer Überzeugung nicht wirklich danach. Ihnen geht es eigentlich nur darum, dass der Schein gewahrt wird, dass es gut rüberkommt. Menschen dagegen, die nicht so viel beten oder nicht so viel fasten oder nicht so viel spenden, das waren Menschen, die von ihnen verurteilt wurden. Diese Pharisäer nahmen sich das Recht, sich über diese Menschen zu stellen und diese Menschen zu verurteilen. Die meisten von uns haben ja so ein gewisses Schubladensystem. Ich denke, da kann sich keiner von ausschließen. Das heißt, dass in unserem Kopf so gewisse Schubladen sind, wo wir jeden Menschen irgendwo zuordnen. Mit dem möchte ich nicht so viel zu tun haben, der ist mir unsympathisch. Ja gut, der kommt in die Schublade der Gerechten. Und wir ordnen das nach und nach irgendwo, wir ordnen jeden irgendwo in diese Schubladen zu. Der eine hat diese Macken und da sind wir manchmal auch sehr kleinlich. Wir beobachten und wir verurteilen. Jesus greift dieses Schubladensystem so ein wenig an oder ein wenig mehr. Er erzählt dazu eine Geschichte in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Eine Geschichte, die uns sehr gut bekannt ist, von der Ehebrecherin. Da kommen die Pharisäer und haben eine Frau dabei erwischt, dass sie Ehebruch begangen hat. Und klar, nach dem Gesetz wird oder sollte so eine Frau verurteilt und gesteinigt werden. Und wir wissen, sie treten auch an Jesus so ein bisschen mit der Absicht heran, ihn reinzulegen oder zu gucken, wie reagiert Jesus. Er kennt sich im Gesetz ja auch aus, ist ja an sich zu der Zeit die Bibel gewesen. Was wird er sagen? Wie wird er reagieren? Als ich das so ein bisschen verglichen habe, dachte ich, es ist doch komisch, wir Menschen haben wirklich so ein wenig die Neigung, um uns als Richter über andere aufzuspielen. Wir haben jemanden erwischt bei irgendwas beobachtet oder an uns ist eine neue Information herangetragen worden. Nee, so geht das nicht. Und wir stellen uns gleich über diese Menschen. Wir sind sozusagen wie diese Pharisäer, wir begeben uns ins Gericht und spielen uns als Richter auf. Setzen uns auf den Richterstuhl und wollen ein Urteil sprechen. Und wir machen das auch manchmal ganz geschickt, wie auch die Pharisäer hier. Die Pharisäer, sie gehen ja an sich recht biblisch vor. Sie kommen mit dem Gesetz. Sie sagen, ja, Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Wir kommen mit Bibelstellen. Es steht doch in der Bibel geschrieben, wer dies tut, der, sie ist schuldig oder er ist schuldig. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und wir Menschen sind dann sehr schnell dabei, diese Menschen zu beurteilen, zu verurteilen, ein Urteil über sie zu sprechen. Genauso wie die Pharisäer. Und es ist sehr bewundernswert. Eigentlich wäre ja Jesus in dieser Position vielleicht oder ganz sicher der Einzige in dieser Position, der ein Urteil sprechen könnte. Doch er sagt etwas anderes. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er sagt also sinngemäß das Gleiche, was wir hier in Matthäus finden. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, so werdet ihr beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Frag dich mal selbst, würdest du gerne mit dem gleichen Maß gemessen werden, das du oft an andere anlegst? Oder gehst du selbst mit dir genauso hart ins Gericht, wie du mit anderen ins Gericht gehst? Jesus sagt, genauso wie du misst, genauso wirst du gemessen werden. So wie du andere be- und verurteilst, genauso wirst du auch verurteilt werden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Prediger, und damit meine ich auch mich, natürlich auch die anderen, die in dieser Position stehen, ständig so Aussagen über die Bibel auch treffen, dass wir da besonders herausgefordert sind. Und auch in der Versuchung stehen, sich in dem Punkt zu vergehen, indem wir Urteile und Verurteilungen über andere Menschen aussprechen. In Jakobus 3, Vers 1 sagt Jakobus deshalb und warnt die Prediger, dass die ein besonderes, strengeres Urteil bekommen werden. So wie ich messe, so werde ich nachher auch gemessen werden. Deshalb macht Jesus durch sein ganzes Leben ein ganz wichtiges geistliches Prinzip deutlich, auf das es mir heute drauf ankommt. Unsere Aufgabe ist es nicht zu richten, sondern aufzurichten. Nicht zu richten, sondern aufzurichten. In Johannes 8, Vers 10 heißt es, Jesus richtete die Frau auf. Jesus richtete sie nicht, er richtete sie auf. Er gab ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Er half ihr aus ihrer verurteilten Position wieder hoch. Und genau diese Aufgabe haben eigentlich auch wir Christen. Und steht es nicht zu, Menschen zu verurteilen, über Menschen einfach als Urteil zu sprechen, sondern unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, Menschen aufzurichten, Menschen zu ermutigen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum eigentlich nicht? Was ist denn daran eigentlich so schlimm oder was findet Jesus daran so schlimm? Was passiert denn, wenn wir über andere Menschen oder andere Menschen richten? Einiges hatte ich dazu schon gesagt. Durch das Richten nehmen wir immer so einen gewissen Abstand zu anderen Menschen. Menschen, die aus unserer Sicht vielleicht einen falschen Weg gehen oder schlechter sind als wir oder als unsere Vorstellung. Durch das Richten stellen wir uns gleichzeitig über diese Menschen. Wir denken, wir sind etwas Besseres. Wir denken, wir stehen auf einer anderen, vielleicht auf einer höheren Position. Vielleicht, weil wir schon länger Christen sind. Vielleicht, weil wir einen besseren Dienst haben oder einen höheren Dienst haben, haben wir das Recht auch mehr Rechte zu haben oder das Recht zu be- und zu verurteilen, andere zu richten. Deshalb ist Richten auch immer eine Form des Herrschenwollens über andere. Es gibt viele Christen, habe ich manchmal das Gefühl, die gerne rumkommandieren würden, die gerne das Sagen hätten, die gerne mal ihre Macht spielen lassen würden und vorschreiben würden, wie es oder wo es lang zu gehen hätte. Doch Jesus zeigt uns durch sein Leben, dass es bei uns Christen nicht um das Herrschen gehen sollte, sondern um das Dienen. Wir sollten anderen dienen. Zum Zeichen, wir kennen das, zum Zeichen wäscht Jesus seinen Jüngern nicht den Kopf, damit sie vielleicht besser werden, sondern die Füße. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und mein Leben gebe als Lösegeld für viele. Deshalb, wenn wir Menschen richten, und das klingt vielleicht hart, trennen wir uns auch gleichzeitig von Jesus. Weil Jesus genau gegen das Prinzip handelt und ein anderes geistliches Prinzip vorlebt. Wenn wir andere Menschen richten, trennen wir uns gleichzeitig auch von Jesus. Das ist die Folge vom Richten. Jesus erzählte in einem anderen Zusammenhang mal folgende Geschichte, die uns auch allen sehr gut bekannt ist. Es war einmal ein König, dem sein Knecht sehr viel Geld schuldete. Und dieser Knecht war nicht in der Lage, diesem König das Geld wiederzugeben. Und jetzt steht dieser Knecht vor dem König und erwartet das Urteil und ist sich dessen auch bewusst, dass er daran jetzt auch nichts mehr ändern kann. Und der König begegnet diesem Knecht mit Barmherzigkeit. Er vergibt ihm seine ganze Schuld. Er hätte eigentlich das Recht gehabt, diesen Menschen zu verurteilen, aber er tut das nicht. Er ist barmherzig zu diesem Menschen. Und dieser Mensch freut sich. Dieser Mensch geht voller Begeisterung, voller Freude nach Hause und trifft auf diesem Weg einen Mitknechten, dem im Vergleich dazu ganz wenig schuldet. Und man würde natürlich denken, ja, wenn so ein Mensch schon so eine Barmherzigkeit erlebt hat, würde er diesem Mitknecht genauso gegenübertreten und alles vergeben. Schwamm drüber. Ist ja nicht so schlimm. Mich hat es schlimmer erwischt gehabt. Und was macht dieser Knecht? Und hier sehen wir ein überaus typisches menschliches Verhalten. das ich und jeder von uns irgendwo in sich wiederfindet. Zutiefst menschlich. Als ob er das Ganze vergessen hat, fordert er das ganze Geld von diesem, oder das wenige Geld im Vergleich dazu, von diesen Mitknechten zurück. Und obwohl dieser Mitknecht um Barmherzigkeit bittet, weist er das ab. Er schreit ihn an. Er verurteilt ihn. Er lässt ihn sogar ins Gefängnis werfen. Und wir kennen das Ende. Ich lese das aus Matthäus 18, Vers 32 nochmal vor. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und es kommt eine harte Strafe für diesen Knecht. Er muss sein ganzes Leben für diesen Herrn wieder arbeiten. Und es trifft ihn sehr hart, weil er nicht kapiert hat, mit was für einer Barmherzigkeit ihm sein Herr begegnet war. Und nicht in der Lage war, eine Kleinigkeit zu vergeben. So, denke ich manchmal, sind wir alle. Dass wir, obwohl wir diese Gnade von Gott erlebt haben, uns manchmal so schwer fällt, anderen gegenüber Kleinigkeiten im Vergleich dazu zu erlassen. Und einer meiner Lieblingsstellen in Jakobus 2,13 schreibt dazu: Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ein Christ lebt aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, nur deshalb. Er lebt aus der Abhängigkeit und Verbundenheit mit Gott. Er ist vor Gott nie gerecht, weil er gut ist oder weil er irgendwas Gerechtes gemacht hat. Er ist nicht gerecht aus sich selbst, sondern nur in Christus. Nur in und durch Christus ist er gerecht und nur in dieser Beziehung und nur in dieser Kombination kann er leben. Und so ein Mensch weiß eigentlich auch, dass er nur wegen der Gnade und Gott, der Liebe Gottes lebt. Und dass ihm das Recht zu richten deshalb nicht zusteht. Zu denken, wir seien besser. Wir haben vielleicht etwas weniger Schuld auf uns geladen als andere. Dass wir dadurch mehr Rechte hätten, über andere ein Urteil zu sprechen. Um das zu verdeutlichen, benutzt Jesus in den Versen 3 bis 5 in Matthäus 7 noch ein Bild. Wie kommt es, dass du den Splitter in deines Bruders Auge siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Eine Eigenschaft von uns Menschen ist, eine weitere vielleicht etwas negative, dass wir sehr neugierig sind. Sehr neugierig, vor allem was die Fehler von anderen Menschen angeht. Wir sind da manchmal so ein bisschen wie Spürhunde. Wir schauen uns herum und hören uns um, was ist passiert, wo läuft es nicht, warum läuft es da nicht, und sind sehr schnell darauf aus, Fehler zu suchen. Und weisen diese Menschen dann auch manchmal um Dritte herum sehr darauf hin, dass das doch nicht gut sei. Und das verletzt ja manchmal noch viel, viel mehr. Als ob wir ein Haar in der Suppe suchen. Die Suppe ist an sich sehr lecker, aber manche, die suchen noch dieses Haar, um noch ein wenig Kritik zu üben. In der Psychologie nennt man sowas die Verdrängung des eigenen Schattens. Das bedeutet, dass man sozusagen von seinen eigenen Fehlern ablenken will, indem man auf die Fehler anderer Menschen zeigt. Genau, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr seid mal jetzt gefordert. Was ist das hier? Ist ein bisschen klein geraten, das gibt es auch in einer größeren Ausführung. Ja, korrekt, ein Fernglas. Was ist die Eigenschaft eines solchen Fernglases? Dürft ruhig reinrufen. Ja, korrekt. Das heißt, wenn ich jetzt reingucke, sehe ich, wer einen Pickel hat. Ich sehe die Falten. Wer Make-up benutzt hat heute. Also man vergrößert das Bild und sieht den anderen sehr, sehr genau. Und manchmal habe ich das Gefühl, so gucken wir auf andere Menschen. Wir nehmen das Fernglas und beobachten und wollen genau herausfinden, wo ist der kleine Fehler? Wo ist das Problem? Wo ist die Schwierigkeit? Was klappt da nicht? Und wir sind neugierig darauf. Was passiert denn, kann er noch eine Frage, wenn ich das Fernglas umdrehe? Wenn ich so gucke. Ja, ich habe es schon gehört, dann wird alles sehr, sehr viel kleiner. Genau so gucken wir manchmal auf uns selbst. So auf andere, alles schön vergrößert, 50-fach, und auf uns selbst genau umgedreht. Alles ganz klein. Als ob wir eigentlich keine Fehler haben, korrekt sind, an uns gar nichts zu finden ist. Genau das meint eigentlich dieses Bild vom Splitter und dem Balken. Wir kritisieren andere sehr schnell. Und das prägt auch irgendwo unsere Gesellschaft und zeichnet sie aus, dass wir dazu in der Lage sind. Selbst sind wir aber oft nicht in der Lage, selbstkritisch mit uns umzugehen. Mit Kritik sowieso nicht, aber auch uns selber mal zu analysieren und zu fragen, wo stehe ich? Wie befinde ich mich nach Gottes, wo befinde ich mich nach Gottes Maßstäben? Und nicht nur das Maß an andere anzulegen. Du Heuchler, sagt Jesus, fasten, beten, spenden. Nach außen hin scheint alles ganz gut, aber innen drinne stimmt es überhaupt nicht. Gott sagte einmal zu Samuel gab ihm mal folgende Lektion: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht aber das Herz an. Gott sieht das, was in uns drin passiert und was es im Inneren des Menschen stattfindet. Es kann nach außen hin alles sehr schön aussehen, fromm wirken. Und irgendwo sind wir da auch gute Schauspieler, dass wir uns so benehmen können und so verhalten in gewissen Rahmen, dass wir auch nicht auffallen. Aber darauf kommt es gar nicht an. Gott schaut in unser Herz. Und das sollten wir uns zunächst vornehmen. Wenn wir einfach nur richten, haben wir sozusagen einen Balken in unserem Auge oder ein Brett vor dem Kopf. Da gibt es diese Redewendung. So, dass wir blind sind und eigentlich gar nicht beurteilen können, wo sich der andere befindet. Blind für das Böse auch in uns selbst. Blind dafür, dass wir Gottes Gnade erlebt haben und dass Gottes Gnade auch für unseren Mitmenschen gilt. Blind, um anderen Menschen zu helfen. Und genau da brauchen wir Gottes Liebe und Gottes Gnade wieder. Weil diese Gnade und Liebe Gottes uns von dieser Sehstörung befreit. Gottes Liebe macht sehend, richten macht blind. Deshalb sollten wir statt zu richten, aufrichten. Statt uns über andere zu erheben, sich bücken und anderen helfen, Menschen dienen. Das ist das geistliche Prinzip, was Jesus uns mitgibt. Und erst dann, wenn wir das verstanden haben, dass wir von Christus leben und von seiner Gnade und Vergebung abhängig sind, können wir anderen Menschen helfen. Können wir den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen, so heißt es im Text. Es heißt nicht, dann ignorieren wir einfach unseren Nächsten. Es heißt nicht, dass wir einfach die Augen zuschließen sollen vor allem, was passiert. Nein. Aber wir sollen zunächst uns selber an die Nase fassen. Wir sollen zunächst bei uns selber aufräumen, bevor wir das bei anderen tun wollen. Der Text bedeutet nicht, dass jeder nur für sich selber zuständig ist und sich nicht in das Leben anderer einmischen darf. Wenn das der Fall wäre, bräuchten wir keine Gemeinde. Dann wäre Gemeinde in so einer Zusammensetzung überflüssig. Dann wären wir alle auch irgendwo Alleingänger. Als Gemeinde sind wir füreinander verantwortlich. Aber in einer helfenden Art und Weise. Das Motto einer Gemeinde sollte deshalb auch sein: Ich brauche dich. Ich brauche dich. Das sollte jeder zu seinem Nachbarn sagen können. Nicht, ich schaffe das alles alleine, ich bin ein frommer geistlicher Mensch. Nein, ich brauche dich. Das ist eigentlich das Prinzip der Gemeinde. Die Gemeinde lebt eigentlich vom Wir und nicht vom Ich. Jesus macht uns in der Geschichte von der Ehebrecherin diesen Gedanken ebenfalls deutlich. Er richtet die Ehebrecherin auf und sagt anschließend zu ihr in Johannes 8, Vers 11, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er verschließt die Augen nicht vor dem Bösen. Er verurteilt sie nicht, das stimmt. Aber er toleriert auch die Sünde nicht. Wir kennen diesen bekannten Satz, er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wenn wir uns darüber mal so ein bisschen Gedanken machen, fällt uns persönlich das schwer auseinanderzuhalten. Sünder und Sünde. Für uns spielt sich das oft so eng, das stimmt ja auch, so eng ab, dass wir Schwierigkeiten haben, das voneinander zu trennen. Für uns ist oft Sünde gleich Sünder. Und wir kommen deshalb sehr schnell zu dieser Neigung, Menschen zu verurteilen. Aber das dürfen wir nicht. Aufrichten statt richten. Sich bücken, statt sich über andere zu erheben. Dienen, statt sich bedienen zu lassen. Das Fernglas mit der hohen Auflösung erstmal auf sich richten, bevor man es an andere tut. Amen.